Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pinkeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-Team.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Heute, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Es war von den Informationen, die wir jetzt bisher haben, war es so, dass zwar in der Führung des Vereins es Umstellungen gegeben hat, ein wie man der Stadtakfer gesagt hat, bekannter Kommunist, ist auch Präsident gewesen von Bregenz, damals schon vom FC Bregenz nach der Neugründung, aber die Besatzer haben dann doch darauf bestanden, dass die Vereinsnamen, die so waren vor dem Krieg oder die umbenannt waren und da eben der FC Bregenz quasi der Bregenzer zusammengefasste Verein war, dass der Name geändert werden muss. Das war ja auch so, dass der FC Lustenau sich in Rapid Lustenau umbenannt hat in der Zeit und so konnten sie halt nachher wieder den Vereinsnamen wechseln in FC Lustenau. Und so hat dann der FC Bregenz quasi den Namen geändert in Schwarz-Weiß Bregenz und das bis heute gültige Logo vom Hans Kolb bekommen.
Herzlich willkommen zum zweiten Teil des Podcasts über die Geschichte von Schwarz-Weiß Bregenz. Heute berichtet uns Foki über den Neustart in Blau und Weiß. Wir reden über das wunderbare Bodenseestadion und Foki hat uns die ein oder andere Anekdote mitgebracht. Ich freue mich auch, Dennis Blaser im Podcast begrüßen zu dürfen. Er spielte viele Jahre im Nordosten bzw. in Thüringen und hat im vergangenen halben Jahr die Schuhe im Bodenseestadion geschnitten.
Für mich hat also grundsätzlich war halt unklar, was passiert als nächstes. Die Zeit ohne Verein war wahrscheinlich mit die schlimmste Zeit in meinem Leben. Obwohl ich nur jung war, aber wenn das einen so großen Teil schon des jungen Lebens füllt, und man so viel damit erlebt und auch schon erlebt hat, dass dann einfach kurz nichts da ist, das war sehr, sehr, sehr bedrückend. Und vor allem gerade im Benno Kienreich, der davor großer Installateur, Unternehmer in Vorarlberg, der gesagt hat, ja, ich will Schwarz-Weiß Bregenz helfen, da wird es einen Talk geben mit den Vorarlberger Nachrichten, den Medienmonopolisten Vorarlbergs, in Bregenz. Ich übernehme einen Verein, aber nur, wenn wir in der Vorarlberg-Liga starten können. Es war so, dass unsere zweite Mannschaft eben gerade aus der Vorarlberg-Liga abgestiegen ist und der Verband hat angeboten, dass wir in der Landesliga dann starten können. Und das wollte der Kienreich einfach um nichts machen. Und das wirf ihm auch jetzt nur vor, zum sagen, das war halt einfach kleines, ein bisschen mit Populismus, weil dann, wir können eh schon an der Stelle von der zweiten Mannschaft starten, warum denn nur blöd rumtun? Und ja. Also schlimme Zeit, im Moment, wo es runtergegangen ist, war es einfach nur genießen. Das war auch, ich meine, in dem Jahr habe ich 50 Spiele gesehen von Bregenz. 27.000 Kilometer, das war einfach etwas, wo mitgenommen hat. Aber umso mehr es weg war, das letzte Spiel für Schwarz-Weiß Bregenz alt für mir, war ja die zweite Mannschaft, die nur in Sulzberg oben gespielt hat, ein verrücktes Spiel mit 3 roten Karten, wo man 2-0 hinten war und 2 rote Karten gekriegt hat, noch 4-2 in Führung gegangen ist, das Spiel hat noch ein 6-6 geändert. Unglaubliches Spiel, unglaubliche Partie. Fast der Verein ein bisschen zusammen und die Geschichte von ihm. dann war halt die Lehre da, nachdem quasi ist alles ein bisschen zur Ruhe gekommen ist in der Sommerpause. Und dann waren es dann zum Glück wieder der vorher schon erwähnte Hans Begle, die Koryphäe, und der Unternehmer aus Bregenz, der damals schon den Unterstützerclub von Bregenz in den 90er Jahren geführt hat, der Wolfgang Glatz, die auf Bitten und Betteln vom Bürgermeister dann am letztmöglichen Zeitpunkt den Verein neu gegründet haben als SC Bregenz und damit dem Nachwuchs der Bundesliga-Mannschaft, was mit das Wichtigste war, eine neue Heimat geben haben. Und dann leider auch, was ich damals als Junger nicht verstanden habe, inzwischen besser verstehe, dem Verein blau-weiße Farben geben haben und das S-Copyright-B-Logo verpasst haben.
Da kommen wir sofort drauf. Es war also der 27. Juni 2005, als es dann den SC Bregenz gab. Erste Zielrichtung war, den Nachwuchs eine Möglichkeit zu geben, den aufzufangen und nicht im Leeren zu lassen. In der Festschrift werden auch die Verdienste von Wolfgang Glatz rund um das Vereinsklubhain in Neuamerika erwähnt. Du hast das vor uns auch schon angesprochen. Nur für jemand, der nicht in Bregenz zu Hause ist, hat was ist Neuamerika? Ist das ein Ortsteil? Ist das ein Ort? Und gibt es diesen Vereinstreff weiterhin an dieser Stelle?
Neuamerika ist ein Ort am Westende von Bregenz, wo unter anderem die Achsiedlung gegründet worden ist, ein großer Gemeinschaftswohnbau, ein bisschen weiter, und wo die Viktoria beheimatet ist, oder beheimatet war dann zuerst, also immer noch ist. Und dort hat man dann mit dem Aufstieg von Schwarz-Weiß Bregenz ein riesiges Sportzentrum, also riesiges Sportzentrum betrieben jetzt für deutsche Verhältnisse, sagen wir so, aber an Kunststraßenplatz, zu dem Zeitpunkt war es der erste Kunststraßenplatz in Vorarlberg. Nochmal drei Rasenplätze dazu und eine Kabine, Trainingskabine und ein kleines Café. Das war der Bau, da hat es einen Spatenstich gegeben im 1999. Und damit der Verein außerhalb vom beim Stadion hat es eine Art Bar gegeben, ein Restaurant. Das kann man als Clubheim bezeichnen, war es jetzt so halb. In der Bundesliga war es eine gute Anlaufstelle, aber war eben immer vom Nachwuchs abgekoppelt etwas. Also es hat nichts gegeben, wo man jetzt verweilen kann beim Nachwuchszentrum. Und dafür hat dann eben der Wolfgang Glatz mit das Clubheim gebaut in Neuamerika unten, wo jetzt auch inzwischen unsere Pokale ausgestellt sind von 100-Jahr-Feier. Und da war der Wolfgang Glatz ein Riesenantreiber davon, dass das gebaut wird.
Okay, du hast es angesprochen, der Neustart in Blau-Weiß, und hast gesagt, du verstehst jetzt immer besser. Aber erstmal die Frage, das ist ja auch bei dir herauszuhören, die Fans werden diesen neuen Farben erstmal mit einer Skepsis gegenüber getreten sein.
War so, keine Frage. Die allererste Choreografie war ein Blau-Weiß hängen und blau-weiße Fahnen und dann niemals davor und für immer Schwarz-Weiß mit riesem schwarz-weißen Rauch. Man hat es nicht verstanden. Man hat es nicht verstanden, warum man, also aus Fansicht, den Verein, mit dem ich groß geworden bin, quasi dem ich folge, seitdem ich Vereinen folge, warum aus wirtschaftlichen Gründen kann jetzt nicht mehr Schwarz-Weiß-Bregenz folgen. Also warum ist der Verein nicht mehr Schwarz-Weiß? Aus diesen wirtschaftlichen Gründen. Und da war halt null Verständnis da von Fanseite. Und was noch dazukommen ist, in der Fanszene zu dem Zeitpunkt war eine Mischung aus dem Jetzt erst recht, am Aufschwung, der Erkundung und dem Abenteuer Unterhaus natürlich. Aber auch gleichzeitig, dass ein paar, sagen wir schon, Ältere von der allerersten Generation der Ultrakultur in Bregenz sich zurückgezogen haben dann, auch weil es dann der SC Bregenz war und Blau-Weiß war, und dass an deren Stelle einige kommen sind, nennen wir es mal Erlebnistouristen mit einer fragwürdigen politischen Einstellung. Also es hat wirklich, wirklich eine Zeit lang böse Probleme gegeben, gerade bei Auswärtsspielen, wie man sich aufgeführt hat, und dann ist der Verein dann dazu übergegangen, dass er einfach allen Leuten in Schwarz-Weiß Stadionverbot gegeben hat. Also es war einfach, dass man Schwarz-Weiß quasi nimmt als den Identifizierer, dass man Fans ausschließt. Das hat natürlich alle getroffen, und während dann der Sohn vom Janove Pedersen, aus der Bundesliga Spielertrainer dann zu dem Zeitpunkt, im Trikot vor seinem Vater im Stadion gestanden ist, sind mir paar Aktive von den Supporters draußen gestanden, während dann andere, was mit beteiligt waren an Ausschreitungen, einfach neutral ins Stadion gekommen sind und die von der Haupttribüne aus das Spiel angeschaut haben. Das waren verrückte, komische Zeiten. Und das ist dann so lang gegangen, bis wir mal eine Aussprache gehabt haben mit dem Wolfgang Glatz bei ihm zu Hause. Da hat er dann hat er dann aufgefächert, wie es dazu gekommen ist, erst mit der Neugründung und alles und wie schwierig es war. Und am Ende hat sich dann rausgestellt, niemand, nicht mal im Ansatz, wollte im Verein, der schwarz-weiß prägend heißt, der Konkurs war, polarisierende Hans Grill vornweg und der noch im Wettskandal wohl mit involviert war, damals hat's zumindest, war es zumindest in aller Munde, nur irgendein Geld geben. Sie sind zum ersten Gespräch gegangen und sagen, wir haben jetzt einen Nachfolgeverein von Schwarz-Weiß Bregenz und bitten um eure Unterstützung. Die haben sie ausgelacht, dieser Unternehmer. Und da es darum gegangen ist, dass man halt den Nachwuchs wirklich retten will und vom Bundesligisten, wenn ich überlege, Spieler, die damals in der Ballschule waren, 6-7-Jährige, die spielen jetzt bei uns in der Kampfmannschaft. Kann man am Wolfgang Glatz nur recht geben und ihm alles danken, was er gemacht hat, weil man hat, dass der Verein überhaupt den Nachwuchs behalten kann, sich abgrenzen müssen vom alten Namen, von der Tradition, als offizieller Verein zumindest kurz, dass man den Nachwuchs retten kann. Weil er selber ist ja alter Schwarz-Weißler.
Und durch die Geschichten war im Prinzip das Image von Schwarz-Weiß-Bregenz letztendlich verbrannt.
Ja, zu dem Zeitpunkt schon. Aber dann hab ich halt dann auch gesagt, wir haben den Verein nach der Neugründung nie nur nach seinen Farben bewertet. Wir sind bei jedem Spiel gestartet, haben zwar dann reingeschrien, Schwarz-Weiß, Bregenz, aber uns war wichtig, wie der Verein spielt. Egal, ob er jetzt in Blau-Weiß auf dem Platz steht. Aber wir heben unsere Farben hoch, wir heben die schwarz-weißen Farben hoch, haben aber gleichzeitig den Verein unterstützt. Wenn wir den Verein nach seinen Farben bewertet haben, warum werden wir Fans nur nach unseren Farben bewertet? Und ab diesem Zeitpunkt hat es nie wieder so Kollektivstrafen gegeben wegen den Farben. Dann ist es im Jahr 2009, zu Ehren von 90 Jahren Bregenzer Fußball, einem Jubiläum, das mir gerade in Hinsicht, vor wegen, dass halt schwarz-weiß ein bisschen rotes Tuch war zu dem Zeitpunkt, gesagt, wir feiern nicht nur schwarz-weiß Bregenz, sondern 90 Jahre Bregenzer Fußball, hat der Verein damit aufgegriffen und in schwarz-weißen Trikots gespielt, aber immer weiter noch betont, dass der Verein weiterhin blau-weiß ist und das nur ein Entgegenkommen für die Geschichte ist. Hat dann aber die Farben nie wieder zurückgewechselt und ist dann endgültig am 20. Juli 2013 um 20.42 Uhr einstimmig entschieden worden, dass der Verein wieder Schwarz-Weiß-Bregenz offiziell heißt.
Gab es da auch andere Stimmen, denn die Argumentation, die ja du gerade präsentierst hast, ist ja irgendwie schlüssig, ne? Dass man sich von diesem Thema Wettskandal, Schwarzgeldzahlung, dass man sich da distanzieren wollte. Und gab es da eben auch kritische Stimmen im Verein, gesagt haben, das kommt alles zu früh, oder war das eine Euphorie zu sagen, nein, die Zeit ist jetzt vorbei, wir machen jetzt einen Neustart und starten jetzt wieder schwarz-weiß?
Also am Anfang war eine riesige Euphorie dabei. Da sind dann die Bregenzer kommen aufs Land. Das war unglaublich. Und auch die erste Mannschaft, die dann gespielt hat, für der SC Bregenz, der Jeff Geiger, der Janove Petersen als Spielertrainer, der Jürgen Kautz ist dann noch dazukommen, und der Rest quasi ein paar Amateurspieler und U17-Spieler, U18-Spieler, mit denen ich in der Schule zusammen war. Das war eine unglaubliche Truppe, einfach. Das zumindest das allererste halbe Jahr war es wirklich rein nur das. Dann hat man ein paar Regionalliga-Fahne dazugeholt, ist schon als Zweiter in die Vorarlbergliga aufgestiegen und ist dann relativ souverän als Vorarlbergliga-Meister in die Regionalliga West aufgestiegen, durchmarschiert. Dann allerdings hat es ein bisschen gehakt. Dann sind die Erfolge ausblieben. Dann hat man da Janove Petersen, ist leider gegangen worden. Und dann hat man wahrscheinlich die teuerste Mannschaft, die wir seit der Neugründung gehabt haben, zusammengestellt. Die waren super beim Heimspielen. Da war eines der verrücktesten Spiele überhaupt gegen Grödig, die dann später aufgestiegen sind in dem Jahr. Die haben nur ein Spiel verloren das ganze Jahr. Das war bei uns. 5-4 in Bregenz. Unglaubliche Partie. 2008. Waren wir 4-3 hinten, kurz vor Schluss, und das Spiel dreht. Unglaublich. Aber danach haben wir eine Woche später in Kufstein einfach 6-0 verloren auswärts. Wir haben alle Heimspiele dominiert, wie nix, und auswärts nur auf den Sack gekriegt. Weil die Mannschaft einfach so drauf war, die sagen, ja, man daheim, da kennen wir alle, da wollen wir wirklich nur Bier trinken und uns feiern lassen, aber auswärts, ihr habt den Blöd gesehen, da ist ja nur der Vogel, also scheiß drauf. Hab mir dann aus Protest, weil das war das Spiel auswärts bei Axams Götzens, am Nebenplatz haben sie gespielt, 1-0 in Führung gegangen, denke ich, komm, ja, endlich, wird's mal was auswärts. Am Ende haben wir 7-1 verloren. Ich habe mich vor einen Mannschaftsbus gelegt und gesagt, wollen die mich eigentlich verarschen? Bei der Heimspiele kommen nicht alle zu mir, was regst du auf? Die spielen doch super, ist doch toll. Sag ich, schon da mal Auswärtsspieler. Ja. Verrückte Zeiten. Aber am Ende ist man dann ein bisschen eben auf der Stelle treten. Der Wolfgang Glatz hat sich in die zweite Reihe zurückgezogen, verdientermaßen. Nachdem er den einen Zuschauerrekord nach dem anderen gebrochen hat in der Vorarlbergliga, da waren dann beim Aufstiegsspiel gegen Eck waren da knapp 2000 Leute im Stadion. Das war schon sehr cool. Vor allem, wenn man es jetzt anschaut, die Zuschauerzahlen. Dann ist er noch ein bisschen eingeschlafen. Und auch ohne den Antrieb, sag ich jetzt mal, und ohne die breitere Unterstützung von dem ersten quasi Hype, der da war, ist es noch ein bisschen eingeschlafen. Dann ist leider viel zu früh der Wolfgang Glatz an einem Herzinfarkt gestorben. Hat einen riesen Riss durch den Verein getrieben. Man hat 3 Jahre lang ohne Jahreshauptversammlung gehabt. Fast. Und dass man einen Obmann gefunden hat dann. Dann hat es dann einer der Vorstände gemacht. War aber nur ein Strohmann, was er später dann selber gesehen hat. Und es war immer so ein bisschen, bös gesagt, die Suche nach einem Engel mit dem Geldkoffer. Bitte jemand Großes, übernimm den Verein, entbinde uns der Verantwortung, weil es halt schwierig war, weil der, was das Team halt quasi geführt hat, der Wolfgang Glatz, halt nicht mehr da war. Also ich verstand es auch bis zum gewissen Punkt. Es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt nur vorwurfsvoll über den alten Vorstand rede. Das auf dem Level zu halten, wie es war in der Regionalliga West, das ist nicht so einfach in der Situation. Und so gesehen, seht auch die andere Seite der Medaille. Nur, weil man immer gesagt hat, es soll der richtige Zeitpunkt sein, zum wieder in Schwarz-Weiß prägend nennen. Das soll auf dem Level sein, wo man sagen, wir können es wieder Schwarz-Weiß prägend nennen. Da haben sie halt einen Anlasspunkt gesucht. Und dass sie dann auch gesagt haben, das ist einfach das Breiteste, wo man draufgehen kann. Das ist das, wo am meisten noch wert ist. Und dann aber auch, weil man keinen Verein mehr anmelden hat dürfen, ohne Vereinszweck im Namen, hat man dann halt das SC noch mit reinpackt und jetzt heißt man halt offiziell SC Schwarz-Weiß-Bregenz. Und waren am Ende alle happy damit. Und vor allem keiner hat was aufgeben. Es war jetzt nicht so, dass man sagt, die SC-Bregenz-Zeit war jetzt nichts wert. Es ist eine sehr, sehr wertvolle Zeit. Wir haben das Allerwertvollste, was es im Verein geben hat, den Nachwuchs behalten und zehren jetzt noch davon. Und war auch eine schwierige Zeit, auch als Fan. Aber allein das, wie es im Verein jetzt ist und wie man gut ist, zeigt sich bei mir daheim am Ende vom Gang oben an der Wand. Da habe ich, obwohl ich eine Saisonkarte habe, die Eintrittskarte mit der Nummer 0000001 hängen. Von Schwarz-Weiß-Bregenz wieder.
Als erstes Spiel als Schwarz-Weiß-Bregenz neu gegründet oder SC Schwarz-Weiß-Bregenz war ein Pokalspiel gegen Ried. 1000 Zuschauer.
Achso, Schwarz-Weiß-Bregenz wieder, ja.
Genau. Damals Pokalspiel gegen Ried, eine Niederlage, aber das war letztendlich, glaube ich, nebensächlich und es waren 1000 Zuschauer am Bodenseestadion. Das, denke ich, dürfte ganz im Sinne aller Beteiligten gewesen sein.
Ich hab eine Woche davor schon träumt vom Spiel, dass man wieder im Stadion singt, Schwarz-Weiß-Prägend schreit und der Verein auf dem Platz heißt auch Schwarz-Weiß-Prägend. Also das war ein sehr, sehr schöner Moment.
Ein Jahr später, im Sommer 2014, also ihr habt zu dem Zeitpunkt Regionalliga West gespielt, wie du das berichtet hast. Im Sommer 2014 gab es ein 2:2 beim FC Höchst und damit stand der Abstieg aus der Regionalliga West nach 7 Jahren fest. Regionalliga West, 3. Spielklasse, der Abstieg ging dann in die Vorarlbergliga, was die 4. Spielklasse ist. Das dürfte schon aber in Dämpfer gewesen sein, denn letztendlich mit diesem neuen Namen, neuen alten Namen, war natürlich der Traum auch vom Profifußball verbunden. Wir kommen zurück, es geht vorwärts. Fängt dann eben auch so nach dieser Euphorie so ein Prozess des, Stockens an, man beschäftigt sich mit sich selbst, man wird zur Fahrstuhlmannschaft, kommt nicht richtig voran. Ist da so ein bisschen dann auch Frust dabei, nach der anfänglichen Euphorie darüber, dass man wieder schwarz-weiß ist und dann geht's doch nicht weiter sportlich?
Also ich finde, man kann die Mannschaft gut vergleichen mit den Eintrittskarten, die wir damals gehabt haben. Die waren nämlich einfach ein riesiges Format, zwei Drittel eines A4-Blatts, wo das Logo drauf einfach, wir sind wieder Schwarz-Weiß Bregenz. Und die Mannschaft, die wir gehabt haben, die war eigentlich auch so groß wie die Karten. Das waren wirklich Hammer-Spieler, das waren Top-Spieler. Nur haben die das nie auf den Platz gebracht. Nicht mal ansatzweise. Und man nennt jetzt keinen Namen, aber ein Spieler war dann halt auch so, wenn sein Kollege einen Auswärtsspieler Geldsperre geholt hat, hat der sich halt dann nur kurz vor Schluss, wo man eh verloren hat, hat er sich rote Karte wegen Beleidigung geholt, weil er will nicht das nächste Auswärtsspiel im Bus allein drin sitzen. Das war, es war brutal. Das vor allem, man investiert als Fan ja auch so viel, oder? Und auch alle rundum in das Schwarz-Weiß wieder, dass es halt wieder losgeht, oder? Und man ist happy, dass man jetzt noch so lange Zeit das geschafft hat wieder, oder? Und halt alle Kräfte bündeln will und dann kommt es am Ende so raus. Aber, und das ist halt auch wieder Schwarz-Weiß Bregenz und die Geschichte von Schwarz-Weiß Bregenz in Rheinkultur. Die Mannschaft, die dann dort raus entstanden ist, mit ganz vielen Jungen, die man behalten hat oder die halt noch mehr Spiele gemacht haben, ein paar sogar Reaktivierten, die in der ersten Mannschaft gespielt haben, die damals bei der Amateure waren, nach der Neugründung, die teilweise aufgehört haben zum Fußballspielen, die wiederkommen, an Eren Dolundu zum Beispiel, an Emre Tanriverdi, die wieder in der Mannschaft drin waren, an Patrick Pircher hat man wieder reaktiviert aus der Bundesliga, der ist bei dem Nicht-Abstiegsspiel Austria Wien, hat der bei Austria Wien gespielt und ist Meister geworden, von Bregenz gewechselt, ein Bregenzer Junge. Ein Spieler, wahrscheinlich habe ich mich nie so in einem Spieler getäuscht, wie im Harald Unverdorben. Der Unverdorben ist gekommen in der Winterpause, 13-14, und ist dann, wo wir gegen Höchst abgestiegen waren bei dem erwähnten 2-2, da haben wir kurz verschlossen und einen Elfer verschossen, wo wir hätten nur gewinnen können, ist er nachher als einer von der längsten am Zaun gestanden, wo ich halt einfach nur der ganze Druck weg und halt zusammengebrochen bin, und denke mal, dann am Ende quasi, was steht der jetzt da, oder? Der ist doch der Erste, was abhaut von der Mannschaft. Ist gerade vom Lars kommen und dann so, und veraltacht dann und denkt, jetzt will der wahrscheinlich am Ende von der Kirche nur ein bisschen abkassieren. Im Gegenteil, das war der Leader, ist Kapitän geworden von der neuen Mannschaft und wir haben, obwohl wir die besten Spieler gehabt haben, aber wir haben auf jeden Fall die Mannschaft gehabt, die beste Mannschaft. Das beste Team, das beste Kollektiv, haben wir es wirklich geschafft, zum direkt wieder aufsteigen. Und damit hat das nächste Problem angefangen, weil viele von den Spielern waren halt nicht mehr in der Lage zum Regionalliga West spielen oder wollten nicht mehr. Sagen wir gerade die alten Leistungsträger, war es halt ein bisschen zu viel. Und auch dieser Wechsel dann wieder und dieser Umbruch hatten dazu geführt, dass wir es leider wieder nicht geschafft haben, uns oben halten und das dann wieder runtergegangen ist. Und das mal ein bisschen länger leider.
Diesmal ein wenig länger, ganz kurz, im November 2015, also als es wieder runterging und ihr in der Vorarlberg-Liga, November 2015 ist nicht ganz richtig, sondern das ist die Regionalliga-Saison und danach ging es dann runter, hast du über deinen Blog einen Notruf abgesendet, Stillstand weiterhin Bregenz, warum uns die unzureichende Weiterentwicklung zur Fahrstuhlmannschaft mutieren lässt. Was war der Hintergrund und konntest du etwas bewegen?
Jein. Die Verantwortlichen damals haben einfach, waren zu sehr mit sich selber beschäftigt und man ist ein bisschen zwischen Anspruch und Realität immer so ein bisschen daneben hergefahren, ist mir vorkommen. Und es hat ein bisschen kumuliert in dem, was man die Jahre halt davor gesehen hat. Und man hätte sich halt gewünscht, dass der Verein sich auf einer breiteren Basis aufstellt. Dass man nicht immer nur so kurzfristig schaut, wie kann es wieder raufgehen, was kann man da machen, sondern dass man das quasi nutzt, die Möglichkeit, die man da jetzt hat, und schaut, was passiert. Weil nach dem zweiten Absturz dann war meine Befürchtung, dass es nicht nur in die Vorarlberg-Liga geht, sondern dass es vielleicht gleich weiter runtergeht. Ob man das nochmal so packen kann. Weil gerade wenn du so einen Kraftakt gehabt hast, wo du runtergehst mit riesen Power und tollem Spirit, gleich wieder raufkommst, wenn es dann gleich wieder runtergeht, das zum Auffangen ist nicht einfach, aber auch das hat der Verein geschafft, zum Glück. Aber zu dem Zeitpunkt, wo ich den Blogbeitrag verfasst habe, da war der Frust einfach groß und man hätte sich halt gewünscht, dass man, es war auch ein bisschen so für die Winterpause in die Richtung, dass man jetzt halt die richtigen Entscheidungen fällt.
Die dritte Liga wurde in Österreich neu strukturiert. Kannst du uns ganz kurz das Thema Elite-Liga, Regionalliga kurz erklären? Also, was müsstet ihr schaffen, damit es für euch wieder in die dritte Liga geht?
Also, wie gesagt, das war schon in den 90er Jahren mal das Format, dass die Regionalliga West, also Vorarlberg, Tirol und Salzburg, in drei Staffeln aufgeteilt ist. Die spielen im Herbst ihre Top-Vereine aus und die ersten zwei aus jeder Staffel spielen dann in drei Spielen gegeneinander den ersten aus dieser Regionalliga West. Und dann, je nachdem, wie gerade das Aufstiegsprozedere ist, können die noch in die zweite Liga, an ein Qualifikationsspiel für die zweite Liga teilnehmen. Entweder direkt aufsteigen oder eben ein Relegationsspiel gegen den Sieger von Mitte oder Ost. Ja, und der Rest, was nicht unter den ersten zwei gehört, aus jeder von den Landesliga-Staffeln, spielt dann gegen den Abstieg. Beziehungsweise was sich neu ausgedacht haben, ich glaube, dass es in den 90er Jahren schon war, die ersten zwei dann von diesem unteren Playoff spielen gegen die zwei Vertreter, die oben mitgespielt haben, dann noch den Vorarlberger Amateurmeister aus. Wobei ich nicht sicher weiß, ob das in allen anderen Landesligen auch so gespielt wäre. Ja, da geht es dann um den Platz im ÖFB-Cup auch.
Stimmt. Dadurch gewinnt das nochmal ein bisschen Bedeutung. Das ist jetzt die dritte Saison mit diesem Modus und die beiden ersten habt ihr mit einem dritten Platz absolviert, was grundsätzlich nicht schlecht ist, aber eben nicht reicht, um in dieses Playoff zu kommen. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass das natürlich beide Saisons sind, die Corona-bedingt abgebrochen wurden bzw. nicht vollständig zu Ende gespielt worden sind. Trotzdem versuche ich die Frage, was hat denn gefehlt, um ins Playoff zu kommen?
Puh, ein bisschen das notwendige Glück auf der einen Seite und auf der anderen Seite Beständigkeit, was den Kader angeht. Es war einfach so, der Aufstieg, der war notwendig, der war Pflicht. Dann sind wir ja um die schlechtere Tordifferenz nur nicht Meister geworden vom FC Wolfurt, wo es dann wieder raufgegangen ist. Und dann war auch die 100-Jahr-Feier. Das darf man natürlich nicht vergessen, dass die 100-Jahr-Feier in dem Jahr, wo es dann wieder raufgegangen ist, die größte Veranstaltung und auch die größte Bürde mit für die Mannschaft war, um das zu packen. Haben sie dann aber relativ früh geschafft, zum Glück, um das in trockene Tücher bringen. Der Meistertitel wäre ein richtiger Bonus gewesen, aber am Ende waren alle mit der 100-Jahr-Feier so happy, glaube ich, dass das gut passt hat. Nur halt im Schatten davon, wo halt der große Hype war und der Aufstieg und alles und ein bisschen auch Last halt und Druck, zum halt für die 100-Jahr-Feier alles richtig hinbringen, dass dann, wo denn der Druck abgefallen ist und es wieder nur, in Anführungszeichen, nur ums Sportliche gegangen ist, allen ein bisschen geschadet hat. Dann ist schon dazugekommen, dass es Probleme gegeben hat mit dem Spieler, einem Leistungsträger nichtsdestotrotz, ein Konflikt in der Mannschaft und am Vorstand, der dann für einen Spieler und nicht für einen Trainer entscheidet, was dem Nachhinein allen Beteiligten geschadet hat, weil die Mannschaft dann zu mächtig geworden ist. Weil meiner Meinung nach kann, auch wenn es super Spieler sind, ein Spieler nie über der Mannschaft stehen. Und nie über den Verein stehen. Kein Spieler ist wichtiger als der Verein. Der Verein ist das Größte, da geht nichts drüber. Kein Trainer, kein Spieler, kein Vorstand, da ist immer der Verein drüber. Und in dem Fall hat man einen Spieler über die Mannschaft, über Rest der Mannschaft, über den Verein gestellt und das ist ihm allen zum Verhängnis geworden. Dann ist der Trainer gegangen worden, die Spieler haben dann später nicht mehr die gleichen andere Trainingsauffassungen gehabt als der neu bestellte Trainer. Unser früherer Aufstiegstrainer, der Sridan Gemeljevic, der inzwischen immer noch der zu dem Zeitpunkt Nachwuchsleiter war, also sportlicher Leiter des Nachwuchs und dann eben in Trainerposten aufgestiegen ist, inzwischen die zweite Mannschaft immer noch trainiert und dann ist Corona gekommen und das war eigentlich für den Verein, wie er in dem Moment war, ist zum besten Zeitpunkt gekommen, weil man hat dann die Chance gehabt, um sich neu aufstellen. zum ein neuer Kern von der Mannschaft finden, zum mit dem Micha Belko zu dem Zeitpunkt, wo er gekommen ist, ein junger Trainer, der davor bei Andelsburg war, bei Kettelbach war, DFB-Stützpunkttrainer in Wangen im Süden auch war, und Klaus Gimple, Tormann-Trainer und sein Co. Tolles Netz gehabt haben, auch neue Mannschaft mitbildet haben, mit eigenen Jungen auch. Und vor allem mir halt noch im Sommer dann, wo es dann wieder losgegangen ist, nicht so den Nachteil gehabt haben mit der neuen Mannschaft, weil halt quasi alle wieder ein bisschen bei Null anfangen haben müssen. Da ist dann das, was ich am Anfang angesprochen habe, bezüglich Bregenz und Recht vor Arlberg und wie Mannschaften dann reingehen, wenn es gegen Schwarz-Weiß-Bregenz geht, ein bisschen zum Verhängnis geworden. Weil auch wenn der Trainer schon ein paar Mal gegen Bregenz selber gespielt hat, auf der anderen Seite, für die ganzen Spieler aus dem Bodenseeraum war das halt alles Neuland. Wie Spieler und Fans und vor Ort dann halt gegen Bregenz auftreten. Oder wie es halt ins Bodenseestadion kommen, weil halt auch die anderen Mannschaften ist nicht alltäglich, dass man im Bodenseestadion spielen darf. Und das merkt man einfach. Die gehen dann auch körperlich rein, geben alles und mehr. Und wenn du darauf nicht bereit bist auf der anderen Seite, dann fällt dir das auf den Kopf. Und so haben halt ein paar Spiele, wo wir hätten gewinnen müssen, nicht gewonnen. Haben Lehrgeld zahlen müssen, auch mit der jungen Mannschaft. Und sind dann halt am Ende, haben uns dann die Punkte gefehlt, zum unter den ersten zwei sein.
Ja, und aber nun wart ihr natürlich zwangsläufig nach diesen Ergebnissen Favoriten für die aktuelle Saison. Da wurde kurz nach Saisonstart der von dir genannte Trainer wieder entlassen. Aktuell liegt man auf einem 9. Platz, was dem Tabellenende deutlich näher ist als der Tabellenspitze. Ja, was läuft denn aktuell? Was läuft denn aktuell schief?
Naja, ich hab ja schon vorher oder im November 2015 mich gesehnt nach dieser Beständigkeit, die da fehlt. Und halt, wenn du dann mal eine Beständigkeit hast, und man hat ja zum Glück den Großteil des Kaders halten können zu dem Zeitpunkt. Man hat, glaube ich, als allererste Mannschaft in der ganzen Elite-Liga hat man den Großteil des Kaders, ich glaube so 70-80% hat man schon wieder gehalten gehabt. Und erst nach und nach sind dann die einzelnen Abgänge und halt Neuzugänge gekommen. Leider hat es denn der Trainer auf dieser Basis nicht geschafft, weil man geht jetzt davon aus, okay, jetzt haben wir diesen Stamm, es gibt eine Weiterentwicklung auf Basis davon. Das haben wir leider nicht geschafft. Eher im Gegenteil, gegen Gegner, die wir erwarten, zum halt die dominieren in der Vorbereitung, in der sehr langen Vorbereitung, auch wieder nach der Pause, war das nicht der Fall. Dann haben wir in Hohenems auswärts gespielt, sehr, sehr defensiv, zerstörerisch, mit gefährlichen Kontern, führen kurz vor Schluss, müssten eigentlich gewinnen, kriegen nachher nur blöd das Unentschieden, und tut uns einfach schwer. Tun uns einfach allgemein sehr, sehr, sehr schwer und schwerer, als wir uns tun müssten. Und am Ende war es denn so, der Trainer, dem ist auch viel zu verdanken, der hat ein neuer Glaube mit den Feinden, Glaube ist jetzt vielleicht das falsche Wort, sagen wir, er hat einen frischen Wind reinbracht. Er hat einen frischen Wind reinbracht, er hat wieder mehr auf außen gesehen, hey, Schwarz-Weiß-Bregenz, oder? Ist sogar ein Bericht dann reinkommen, weil zwei deutsche Trainer sind in der Gott, wie heißt denn die Zeitschrift? Halt im Bodenseeraum viel gelesene Zeitschrift, im Raum Ravensburg gerade, ein einseitiger Bericht komplett über Schwarz-Weiß-Bregenz und das neue Trainerteam davon. Er hat einfach in vielen Sachen einen frischen Wind reinbracht und eine neue Motivation reinbracht. Und an vielen kleinen Stellschräubchen mit im Verein mitgewirkt, was auch ein Grund gewesen wäre, dass man sicher auch weiter im Verein einen Platz für ihn gefunden hätte. Aber leider hat sich dann so hochgeschaukelt gegen Ende und waren dann die Positionen so verfahren, dass der Verein ihn geschickt hat. Auch weil sich die Mannschaft nicht weiterentwickelt hat und halt stehen blieben ist und die Ansprüche zu hoch waren. Aber was mir an der Situation am meisten aufgeregt hat im Nachhinein, waren vor allem, dass man nicht, wo man sich entscheidet, den Trainer zu schicken, sondern danach, wo der Nachfolger bereitsteht, ihn schickt, und zwar noch im Sieg gegen Eck, auswärts. Weil nach dem Sieg der Trainer zu schicken, vor allem auf den man so lange gewartet hat, und vor allem nach dem, wo ich in meinen ganz persönlichen Ebene meinen einzigen fußballfreien Urlaub im ganzen Jahr mit meinem Dad und meinem Bruder am Gardasee ihn dann geschickt kriegt und mein Telefon im aufhört zu klingeln und die beiden mich in den See reinwerfen wollten. Dass nicht besser kommuniziert worden ist, dass man in den Guten gehen kann. Das ist ja, man hat die Entscheidung zu spät gefällt, aber deswegen, weil man dem Trainer so viel zu verdanken gehabt hat. Und das hat dann am Ende eine schlechte Situation für alle gebraucht.
Ja. Und ja. Ein schwieriges Bild nach außen, genau. Auf jeden Fall.
Wenn der neue Trainer, der Roman Ellensohn, selber schon Spieler bei uns in der Regionalliga West, ist ein guter Mann, der hat eine Ahnung von dem, was er tut. Nur die Situation nachher aus extrem vielen Verletzten, jungen Unerfahren, die sich sehnen nach Erfahrung und denen, die es ausstrahlen und helfen können, die aber selber jede Hilfe brauchen können, die sie kriegen, hat sich dann so schlimm aufgeschaukelt zur richtig schlimmen Niederlagenserie und dass wir dann am Schluss noch geschafft haben, die Kurve zu kriegen und die letzten Spiele gewinnen, gerade im Cup weiterkommen beim FC Lustenau, das war sehr, sehr wichtig und ich bin jetzt sehr, sehr guter Dinge, dass es noch im Frühjahr passt. Und hoffentlich, halt wie auch schon so oft, dass man der Großteil der Mannschaft halten kann. Jetzt fürs Frühjahr schaut es gut aus, aber dass man im Sommer einfach auf dem wieder neu aufbauen kann.
Ja, ich freue mich sehr, jetzt Dennis Blaser im Podcast begrüßen zu dürfen. Dennis hat in Bayern das Fußballspielen erlernt, hat dann viele Jahre im Nordosten Deutschlands beziehungsweise in Thüringen gespielt und war im vergangenen halben Jahr in Bregenz aktiv. Und da stellt sich zwangsläufig die Frage, wie kam denn der Kontakt zu Bregenz zustande?
Ging über Micha Pelko und Klaus Gimple, Klaus Gimple kenne ich, seit ich 15 bin. Die waren da Trainer, beziehungsweise Klaus ist noch Trainer da. Der Micha und der Klaus haben mich dann geholt, weil ich nach Hause wollte, weil ich eine Ausbildung begonnen habe im Sommer. Hat das natürlich super gepasst mit Bregenz. Die hatten da was vor, hat sich alles super angehört. Finanziell war es für mich reizvoll und ja, ein geiler Club von außen auf jeden Fall. Und habe ich dann sehr, sehr gerne gemacht.
Dennis, welchen Eindruck hat Schwarz-Weiß Bregenz bei dir hinterlassen?
Ja, es ist einfach so ein Verein, bei dem so viel gehen könnte, weil du hast von... Eigentlich hast du alles. Du hast Fans, du hast ein geiles Stadion, du bist den anderen Mannschaften in der Liga eigentlich vom sportlichen Umfeld so überlegen. Machst aber leider noch zu wenig draus. Bisschen zu wenig Kontinuität mit Spielern, was ich jetzt von außen mitbekommen habe. Ich war jetzt leider nur ein halbes Jahr da. Viel zu viel Wechsel auf Position. Man muss auch mal Spieler einspielen lassen. Man muss auch, wenn es mal nicht läuft, ich meine, das muss ich dir nicht erzählen, einfach wachsen lassen. Das sieht man in der Bundesliga, das sieht man überall. Wenn man Mannschaften neu zusammenstellt, wird das am Anfang nie irgendwas. Man braucht da einfach Vertrauen. Das kann ich dazu sagen. Aber ich glaube, bei dem Verein kann richtig viel gehen.
Bei deinem Engagement in Bregenz, warst du mit deiner Leistung zufrieden?
Bei meiner sportlichen Leistung, ich glaube, im Endeffekt habe ich wenn man im ÖFB-Pokal, wo Bregenz, ich weiß nicht, wie viele Jahre nicht mehr weitergekommen ist, gewinnen wir 5-1, mache ich einen Doppelpack, schieße in den letzten 4 Spielen 5 Tore. Ich sag so, ich glaube, am Ende oder wenn man meine Statistik sieht, in den Spielen, die ich hatte, weiß man, was hätte gehen können, beziehungsweise wir hatten einfach auch keinen sportlichen Erfolg. Deswegen ist es so ein, ja, auf der einen Seite jetzt am Schluss hat super geendet, beziehungsweise hat man dann, glaube ich, gesehen, dass ich dann auch in der Liga auf jeden Fall sehr auffallen kann. Natürlich war es dann unterm Strich, wenn ich halt in den letzten 4 Spielen 5 Tore schieße und am Schluss, glaube ich, insgesamt 9 Tore für Bregenz, merkt man, was gehen kann, was dann aber natürlich über 5, 6, 7 Spiele, wo wir auch alles verloren haben, auch von meiner Seite aus zu wenig war, das ist Fakt. Und trotzdem glaube ich, dass man sehr gesehen hat, dass ich da auf jeden Fall unterschiedliche Spieler sein kann.
Warum ist dann dein Vertrag ja so zeitig zu Ende gegangen?
Ja, der Vertrag endet, beziehungsweise wir haben uns geeinigt. Offiziell sagen wir einfach, ist auch meine Meinung oder unsere Meinung. Ich habe da 4-mal in der Woche Training, mit Spiel ist es 5-mal in der Woche. Ich fahre zum Training 40 Minuten. Das mit Ausbildung zusammen, 4-mal in der Woche, das kannst du dir vorstellen, ist sehr, sehr schwer. Wenn du dann jeden Abend um 10, halb 11 heimkommst, am nächsten Morgen geht es wieder um 6 zur Arbeit, halb 7 und dann geht es wieder direkt ins Training, kommst davor nicht heim. Bleibt einiges auf der Strecke. Dann kommen natürlich immer andere Dinge bei sowas noch rein. Ich glaube, im Winter zu gehen bei einer Mannschaft, wo es gerade nicht so läuft, ich aber am Schluss viele Tore geschossen habe, kann sich, glaube ich, jeder, der logisch denken kann, vorstellen, dass es nicht nur daran lag. Mehr dazu will ich nicht sagen. Weil man auch irgendwie nicht nachtritt und der Verein trotzdem ein geiler Verein ist. Aber ja, man kann logisch überlegen, dass da nicht alles nur daran lag.
Und wird man dich noch mal in Bregenz oder in Österreich sehen?
Ja, den Rückkehrplan, weißt du, im ersten Moment sagt man das immer. Der Verein, muss man auch ehrlich sagen, wie sie das jetzt kommuniziert haben, sie wollen mich wirklich, sie wollten mich jetzt dann doch unbedingt behalten. Kannst du rein interpretieren, was du willst. Die wollten mich dann jetzt doch unbedingt halten, haben wirklich gekämpft. Hier Predi heißt er und Thomas Fricke, die zwei will ich da hervorheben. Präsident und Vorstand sozusagen. Die zwei haben wirklich gekämpft. Dann gab es natürlich auch einen anderen sportlichen Entscheider, das gibt es in jeder Mannschaft. Der hat jetzt nicht wirklich um mich gekämpft. Und deswegen, man muss es dann immer beobachten, wie der Verein sich weiterentwickelt. An sich gehe ich, würde ich sehr, sehr gerne wieder nach Österreich gehen, einfach wegen der Anbindung mit, wo ich wohne, von Friedrichshafen nach Österreich sind es 30 Minuten. Liga ist cool, gefällt mir eigentlich an sich. Deswegen, ich kann es mir vorstellen. Ob es dann wieder zu Bregenz oder woanders ist, muss man sehen. Ich fand es geil mit den Fans, mit Fogi und so. Die sollen auch da dranbleiben, wo sie sind. Das fand ich geil. So Spieler wie mich pusht es. Und ja, in dem Sinne wünsche ich Bregenz auch alles Gute. Man sieht sich immer zweimal im Leben.
Vielen Dank, Dennis, für deinen Einblick und deine Antworten. Wir wünschen dir viel Erfolg bei deinem weiteren Werdegang und würden uns freuen, dich entweder in Österreich oder in Thüringen wiederzusehen. Mach's gut.
Wenn ich mir die Vorarlberg-Elite-Liga anschaue, was sind die Vereine, auf die man sich freut? Ich glaube, VfB Hohenems hat eine große Geschichte. Rot-Weiß-Rankweil hat es schon angesprochen. Dann gibt es so zwei Vereine aus Dornbirn. Wie viele Vereine gibt es denn in Dornbirn? Mensch, ist das wirklich so groß, ja?
Genauso, wie es viele eigentlich Orte separat geben sollte. Das ist der berühmte Föderalismus in Österreich und natürlich bekommt man mehr Geld, wenn kleinere Gemeinden sich zusammenschließen. Somit kommt's auch, kann er aufgeräumt werden mit dem Fragezeichen, warum ist nicht die größte Stadt Vorarlbergs die Landeshauptstadt? Ja, wenn ich mich zusammenschließe mit allem Möglichen. Ich glaube, vor kurzem hast du Kerschi bei dir gehabt, der kommt ja auch aus dem Zusammenschluss, der sich Feldkirch nennt. Aber eigentlich aus Thisis. Übrigens, der erste Gegner nach der Neugründung von Bregenz im VfV Cup. Ausgeschieden im Elferschießen, nachdem sich nach 90 Minuten kurz vor Schluss der Ausgleich erzielt. Alle denken, so, jetzt packen wir sie in der Verlängerung. Bis noch alle sehen, oh, im VfV Cup gibt es gar keine Verlängerung. In diese Verwirrung rein, ins Elferschießen, ausgeschieden.
Also auf wen würdest du dich jetzt, wenn im Frühjahr wieder gespielt werden in Cannes, gehen wir mal davon aus, auf wen von den Gegnern freust du dich am meisten?
Also Rankweil auswärts bin ich immer sehr gern. Lauterer ist ein sehr schwieriger Boden. Den hebe ich vor allem bös auf, dass sie kein Abschiedsspiel gemacht haben auf der Bruno-Bezzei-Sportanlage, ihrer alten Sportanlage mitten im Industriegebiet. Aber auch das wandelt sich immer mehr zu einem klassischen Duell, vor allem weil der FC Lauterach ziemlich viele Ex-Bregenzer verpflichtet hat zuletzt. Und mir jetzt ein bisschen quasi zurückverpflichtet haben. Ja, Mira Dornbirn ist jetzt nicht umgehend der erste Verein, den ich denke, wenn ich jetzt gern hab. Der Dornbirner SV hingegen, das sind wirklich schon sehr, sehr heiße Duelle jeweils. Und nicht nur, weil es immer zum Frühschoppen zum DSV geht, sondern das waren und sind spannende Duelle. Wahrscheinlich mit der aufstrebendste Verein in Dornbirn, auch wenn die Admira da jetzt groß durchmarschiert mit der starken Mannschaft nach dem Aufstieg. Und natürlich die Spiele im Bregenzer Wald sind immer sehr heiß. Auch wenn, ich glaube, Langeneck ist der unwälderischste Verein, den es gibt, aber seit dem Zusammenschluss mit Lingenau ist er ein bisschen besser. Aber FC Eck auswärts, das ist immer eine Top-Sache.
Wunderbar, da wissen wir, zu welchen Spielen wir dann im Frühjahr hoppen gehen. Aber bevor wir zum Ende des Podcasts kommen, einen großen Themenkomplex. Wir haben ihn ganz zum Anfang ein wenig gestreift. Jetzt will ich noch mal im Detail nachfragen, ist das Stadion? Du hast es schon angesprochen. Im Prinzip ist der Platz kontinuierlich gleich, immer derselbe Platz. Aber das Areal, wo heute das Stadion steht, hieß am Anfang Bengerwiese, benannt nach einem gleichnamigen Trikotwarenhersteller. Zwei Fragen: War Benger auch Ausstatter im Fußballbereich und existiert die Firma noch heute?
Puh, ob sie noch heute existieren, ist eine gute Frage. Es heißt immer nur Benger Areal, also ich hoffe,
Dann gut, gehen wir mal davon aus.
Es könnte noch existieren. Also es kann gut sein. Zumindest wo ich noch ein Kind war, war man relativ oft im Benger, aber Benger nicht arbeiten, im Benger shoppen. Und ist auch immer noch übrigens genau das Areal, wie auf alten Bildern sichtbar, wo die Jugendherberge auch ist, direkt dahinter. Das ist immer noch genau das gleiche Gebäude wie schon in den 40er Jahren auf den alten Fotos sichtbar. Ja, also das ist das Benger-Areal.
Genau, also das waren reine Wiesen. Die Frage war noch, ist das ein Ausstatter im Fußballbereich oder mehr so allgemeine Kleidung?
Unterwäsche, okay. Wenn man da ist.
Da scheint es ja offensichtlich gut ausgestattet zu sein in der Region mit dem Thema Unterwäsche, sowohl Benger als auch Olymp. Aber es war immer im Prinzip, die Wiesen waren sehr feucht durch die Nähe zum Bodensee und das führte eben dazu, dass man so rund um 1924 beschloss, das etwas aufzuschütten, damit dann ein entsprechender Sportplatz entstand, richtig?
Damit der Platz nicht mehr versumpft, wie es zu dem Zeitpunkt war, da es dann den Beschluss geben in der Stadt.
Und dieser Platz war auch immer eben dieser Exerzierplatz, weil dort auch Militär auf dem Gelände seine Übungen abhielt, deswegen auch der entsprechende Name. So, und wirklich etwas passiert mit diesem Platz ist 1951, weil jetzt da gab es einen grundlegenden Umbau und wenn ich es richtig verstanden habe, ist das Bodenseestadion entstanden und das ist sogar mit einer Radrennbahn ausgestattet worden. Das heißt, du hattest keine Laufbahn, sondern du hattest tatsächlich eine Betonbahn, wo dann eben Radrennen absolviert worden. Ist das zutreffend?
Am berühmtesten ist eigentlich das Bodenseestadion für die damaligen Steherinnen. Und zwar, wo man dann mit Spikes bestückte Motorräder die Skifahrer gezogen haben. So Skijöring. Also da gibt's alte Bilder im Stadtarchiv. Das ist ein ziemlicher Traum. Das ist das Skijöring. Dafür, das hat's noch bis in die 90er Jahre reingegeben. Und dann auch die alte große Haupttribüne noch.
Dann hast du doch als Fußballfan ziemlich weit weggesessen vom Platz, richtig?
Ja, aber auf den Dingen ist es gut gegangen, ich habe es leider nicht erlebt, sondern nur von Geschichten weg, aber, das war so, aber mein Punkt bezüglich Stadion ist immer, es ist fest, es ist nicht irgendwie eine Stahlrohrtribüne, die man irgendwie künstlich hinstellt zum näher da sein, das Stadion ist einfach so, wie es ist, hat schon seit ewigen Zeiten diese Laufbahn, diese Radrennbahn, und halt jetzt, ja, es ist unser Wohnzimmer und genauso gehört es und nicht anders.
Okay, die Radrennbahn gibt es nicht mehr, die ist jetzt eine Laufbahn, richtig?
Genau, seit 1994 wurde umgebaut.
Und da ist eben dann 94 nochmal komplett renoviert worden, Tribüne errichtet worden und das ist auch eins der größten Stadien in Österreich, oder?
Genau. Also bis die Sitze dann montiert worden sind auf der Gegentribüne und in der Kurve am Schluss. Die hat man inzwischen wieder zum Großteil entfernt. Das war damals eine Bundesliga-Auflage, dass du so viele Sitzplätze brauchst. Hat es ein Fassungsvermögen gehabt vor 14.800. Und dann jetzt mit den Sitzen waren es dann so bei 11.8. Und jetzt müsste es sich so reinpendeln, auch wenn es seitdem nicht mehr verifiziert worden ist, bei so 12, 13.
Gibt's unabhängig vom Pflichtspielbetrieb irgendwelche Spiele, die dir in besonderer Erinnerung sind? Ich habe irgendwo mal gefunden, dass es wohl ein Testspiel gegen die UdSSR gegeben haben.
Das war eine sehr, sehr große Sache. Das war bevor die Sowjetunion bei der WM in England Halt gemacht hat, haben sie ein Vorbereitungsspiel in Bregenz gehabt, mit dem Lev Yashin unter anderem dabei. Waren über 10.000 Zuschauer im Stadion, super Willkommensgruß, ist auch in der Festschrift zu sehen, wie man gemeinsam mit ein paar Babuschkas mit der russischen Nationalmannschaft zusammensteht. Sehr, sehr cool. Und als Dankeschön für Bregenz ist man dann im Jahr drauf, im nächsten Sommer, eingeladen worden zur Reise in die UdSSR. Trotz denn vor unglaublichen Zuschauerzahlen, vor, ich glaube, 60.000, 70.000 Leuten hat man gegen die Olympiamannschaft gespielt vor der UdSSR, gegen die Lokalauswahl von Kasan und nochmal ein weiteres Spiel, auch noch vor 30.000 Zuschauern. Sehr, sehr, sehr cool.
Das muss ja
tolle Fotos.
Ja, und eine tolle Erinnerung für alle Beteiligten gewesen sein. Das Stadion hat eine gewisse Namenshistorie, also Bodenseestadion, dann Casino-Stadion. Wie ging es dann weiter?
Also zuvor war auch noch das, der Sportplatz am kleinen Exerzierplatz, der Sportplatz Meerauer Straße und das Stadion Meerau dann am Anfang, bevor es dann wirklich Bodenseestadion geheißen hat, wo dann der Ausbau war. Und halt inzwischen sind wir jetzt, weil am Schluss eben immer gesagt, das, was Casino noch zahlt hat für den Namen Casino-Stadion, das wird nicht mal reichen, um die ganzen Casino-Stadion-Schriftzüge entfernen, ist es inzwischen das Immo-Agentur-Stadion.
Immo-Agentur ist nämlich an eine Immobilienagentur.
Genau. Genau, eine Vorarlberger.
Weißt du, was die Rekordzuschauerzahl ist? Ich habe eben einmal dieses Spiel, ich glaube, das hast du auch angesprochen, 66-70 gegen Wacker Innsbruck gelesen, wo plötzlich die 15.000 auftaucht. Und dann habe ich von 1999-2000 in der Saison mal 10.800 gegen Austria-Lustenau gelesen.
Also die Bundesliga-Rekordzahl sind die 10.800 gegen Austria-Lustenau.
Ach,
das ist eben, wir haben den 15.000er nicht gepackt mit der Austria, weil da eben der große Hype schon vorbei war.
Ja.
Der andere Rekord ist eben gegen Wacker Innsbruck, die 15.000 in der zweiten Liga dann damals. Und der beim ersten Mal oben, das war aber die maximale Auslastung dann schon, die 13.000 gegen Rapid daheim.
Was macht das Stadion so besonders, dass du sagst, Grauntopper, die das Bodenseestadion noch nicht gekreuzt haben, sollten das jetzt dringend tun?
Einfach die Lage. Einfach die Lage. Wenn man im Stadion steht, vor allem wenn es ein Spätnachmittagsspiel ist und man sieht die Sonne langsam ausgehen und der ganze Hausberg, der Pfände leuchtet in Rot. Wenn man oben auf der Bühne sitzt, sieht man sogar noch bis zum See rüber. Und das ganze Stadion leuchtet in Rot und die Sonne im Rücken und da wird nachher noch Fußball gespielt vom größten Club, der auf der Welt existiert. Wo will man anderswo hin? Da ist eine große Geschichte dahinter. Da gibt es nur ein paar Verrückte, die sich auch in der unteren Liga nach so vielen Jahren immer noch die Seele aus dem Leib schreien. Da gibt es wunderbare Motzer auf der Haupttribüne, die ihresgleichen suchen und vor alten Geschichten erzählen. Und,
schon überzeugt.
Und ein feuchter Traum von mir, wenn man da Rasen tiefer legt und die Tribünen zubaut zum Stadion, hat man 30.000 Stadion, wo das Nationalteam spielen kann und alle Probleme sind gelöst.
Ja, zum Abschluss habe ich noch ein paar Besonderheiten gefunden. So gab es am 14. Mai 2005 im Gerhard-Hanappi-Stadion ein 4:1.
Hanappi-Stadion würden Hanappi jetzt alle Österreicher einwerfen.
Gott, das ist ja, das tun sie natürlich völlig zu Recht. Da gab es einen 4:1-Sieg von Rapid Wien und zwar gegen Schwarz-Weiß Bregenz. Nun haben wir ja schon erzählt, Mai 2005, die Stimmung dürfte nicht so toll gewesen sein, zumindest bei den Schwarz-Weißen. Bei den Grün-Weißen war sie ganz hervorragend, 17.200 Zuschauer, die eben die Meisterschaft feiern wollten. Und im Gästeblock stand ein Fan. Also es gab da mehrere, die da standen, da waren wohl auch ein paar Austria-Fans mit dabei, aber wirklich ein Fan von Schwarz-Weiß Bregenz und das ist historisch, weil es verschiedene Bilder gibt, wo man den Fan sieht mit einer Fahne, der hält noch zu seinem Schwarz-Weiß, zu seinem Verein Schwarz-Weiß Bregenz. Du dürftest diesen Fan kennen?
Ja, was ich gehört habe, ist immer noch ziemlich viel dabei, ja.
Lass uns an diesem Spiel teilhaben.
Naja, es hat ja in Wien angefangen quasi. Und zwar eben, wie auch schon erzählt vorher, 2 Jahre vorher, beim Nichtabstieg gegen Austria Wien. Dann hat man irgendwie gedacht, so, warum sollte ich eigentlich jetzt nicht mehr zu dieser Mannschaft folgen? Und dann war es auch so, dass die Auswärtsfahrermeute mal geplant hatte, theoretisch zu Admira Wacker auswärts zu fahren. Das war ja damals ohne Internet noch relativ spontane Geschichte oder unorganisierte Geschichte, so jetzt fahren wir auswärts. Und es hat nur alle 2 Stunden oder sogar nur weniger einen Zug von Bregenz Richtung Osten gegeben, der dann auch entsprechend länger gebraucht hat. Also steigen wir einfach mal in den Zug ein. Zufällig war da nur ein Student, der auf dem Rückweg war, aber das Spiel nicht anschauen wollte. Und steigen wir da ein als 15-Jähriger. Und dann stehe ich in Mödling und laufe dann gemütlich in die Südstadt rüber, nach Maria-Enzersdorf, und war dann irgendwie der Einzige aus Bregenz. Und das hat ziemlich gut funktioniert und hat passt. Bregenz hat dann nur einen Punkt geholt. Und dann war es halt irgendwie so, dass wenn halt sonst keiner fährt, dann fahr halt ohne ich. Was noch zusätzlich erleichtert worden ist dadurch, dass mein Vater bei den ÖBB angestellt war und die gratis fahren haben können. Aber ja, dann war es halt einfach so, wenn sonst keiner fährt oder halt, ich bin ja mit der anderen mitgefahren, oder? Logischerweise, aber wenn halt sonst niemand fährt, dann war halt ich. Einer fährt immer. Gerade wo denn in unseren Ultrakreisen es halt so war, man fährt halt nur auswärts, wenn man ein bisschen Radau hat und sich gescheit verteidigen kann und sonst halt gar nicht fährt. Was halt mit meiner Einstellung nicht zusammengegangen ist, weil wenn Bregenz spielt, unterstützt man Bregenz und folgt dem Verein halt. Und das hat sich dann halt so selbstständig gemacht, dass dann halt in der Saison 04-05, auch wo Rapid dann war, ich dann halt der Einzige war bei dem Spiel 2005. Wie auch bei einigen Spielen in der Saison überhaupt schon. Ich war 2-mal in der Saison allein in Mattersburg. GRK und Sturm haben wir beide noch in der oberen Liga gespielt. Da war ich 2-mal der Einzige. Also es waren eben so die Auswärtsfahrerzahlen von Bregenz in der Saison. Vor allem unter der Woche war es dann ziemlich schwierig. Und so war es auch bei dem Rapid-Spiel. Ist es frühmorgens losgegangen. Es waren noch Zerschutzkurse, dass vielleicht 2-3 mitfahren, aber dann war ich noch der Einzige im Zug. War immer relativ früh dort schon. Eben auch deswegen, weil die Züge halt ewig lang gefahren sind und nicht so viele Optionen gegeben hat. War ich kurz vorm Einlass dann auf der Gegentribüne und wir auch nicht vergessen, wo der Einlass war, sagen dann die 2 netten Damen im Gästesektor noch, wo ich runtergehen will, die Stufen, du hast eine freie Platzwahl. am Ende waren es dann neben mir noch 3 andere im Sektor. Das eine war der spätere, wie ich viel später erst auf Fotos erkannt habe, der spätere Obmann Harald Peter Michel und seine Frau, die zu dem Zeitpunkt in Wien waren, aber nicht extra angereist sind für das Spiel. Und einer aus Bad Vöslau, der dann auch später in der habe ich aber nicht gekannt, der Fizzi, der dann auch später in der unteren Liga nur ein paar Mal zu Bregenz gefahren ist. Und aber eben der Einzige aus Bregenz. Der Einzige aus Bregenz war ich. Und Rapid hat das Spiel relativ souverän gewonnen, aber ein Torjubel haben wir trotzdem noch gehabt, dank dem Alex Hauser. Und wenn die eh schon am Feiern sind, dann kann man auch es ihnen etwas vergönnen, auch wenn es natürlich vor allem um Bregenz gegangen ist.
Aber du hattest, musstest Sorgen dir um die Gesundheit machen oder war das relativ entspannt?
Nach dem Spiel auf dem Zaun hat dann der relativ tiefenentspannte Vega-Beamte gesagt, jetzt sollten wir relativ bald verschwinden. Wir sind nur kurz oben gesessen und dann ist einer aus der Masse, die Rapidler haben mehr sich selber gefeiert und die Mannschaft, doch einer kommen und wollte die Fahne ziehen. Die habe ich dann verteidigt nach 2-3 Rucks habe nur selber Schuld vom Vega-Offizier hören können. Also ich habe sie nicht verloren, verstehe mich nicht falsch, oder? Ich habe sie verteidigt, aber halt, dass es so weit gekommen ist, war meine Schuld, laut dem Herrn. Und aber ansonsten war da nichts mehr. Aber es ist immer noch lustig, wenn ich mit anderen, sage ich jetzt nicht aktiven Fanszene Rapidlern ins Reden komme und sage, ja, Schwarz-Weiß-Bregenz. Sag, ja, Schwarz-Weiß-Bregenz, da war doch der Orne mal allein im Gästesektor.
Ja, das ist eine Geschichte, die gehört zum österreichischen Fußball.
Schwarz-Weiß-Bregenz ist immer wichtiger als das. Aber wenn ihr einen Teil von Schwarz-Weiß-Bregenz mitschreiben darf, dann freut mich das immer. Aber der Antrieb ist ja der Verein. Und wie schon vorher ausgesagt, es gibt nichts Größeres als der Verein. Also. Aber es ist ein schönes Geschenk, dass man bei einem Verein mit so einer belebten Geschichte, wo es immer wieder raufgegangen ist, wo es runtergegangen ist, wo so viele große Charaktere, große Menschen ein Teil davon waren, dafür etwas investiert haben, dass man da auch etwas mit investieren darf und wie er heute die Möglichkeit hat, über die Geschichte und über diese Menschen ein bisschen was zu erzählen.
Ja, und eine Geschichte, die auch zum Verein dazugehört, nicht ganz, also nicht unterhaltsam ist, aber eben dazugehört, ist die Geschichte von Suleiman Kulovic. Ihr nennt ihn Kulu, Kuli als Spitzname. Und ein Fußballheld, dessen Geschichte ihr auch im Rahmen der Arbeit rund um das 100-jährige Jubiläum recherchiert habt und auch in der Festschrift darstellt. Und ja, ich glaube, da bleibt beim Lesen kein Auge trocken. Vielleicht kannst du uns ein wenig mitnehmen in diese Geschichte.
Also Suleiman Kulovic war Teil von der Mannschaft in der 60er Jahre. Eben eine, wie gesagt, zu dem Zeitpunkt größten Mannschaft, nicht nur für Bregenz, sondern für Vorarlberg. Hat dann auch in Bregenz, wie viele von den anderen Spielern, einen Job halt mitgehabt, weil es hat ja keine Profis gegeben offiziell. Und hat dann da mitgearbeitet und er hat dann eben vom Eduard Erne beim Vater mitgearbeitet und war dann quasi mit ihm immer überall unterwegs. Und hat ihn dann aber leider später aus den Augen verloren und hat ihn dann später auf einer Reise nach Sarajevo hat ihn zu seinem ehemaligen Club getrieben und dann ist er dann draufgekommen, dass er dort leider während dem Krieg dann verstorben ist. Und konnte seinen damaligen Held nicht mehr sagen, wie viel er ihm bedeutet hat, leider. Also ich habe jetzt das wirklich leider nur sehr oberflächlich behandeln können, aber es ist eine sehr, sehr bewegende Geschichte und
ein Grund mehr, die sich diese Festschrift zu holen, mit einer E-Mail an die Geschäftsstelle des Schwarz-Weiß Bregenz hat man gute Chancen, die Festschrift zu bekommen und es lohnt sich wirklich. Es gibt ein Thema, das wir gar nicht so direkt mit integriert haben, aber es mir wichtig, weil es auch gerade da, habe ich das Gefühl, im österreichischen Fußball eine Entwicklung gibt. Schwarz-Weiß Bregenz spielt schon längere Zeit, bei Schwarz-Weiß Bregenz spielt schon längere Zeit das Thema Frauenfußball eine zentrale Rolle mit. Ihr engagiert euch dort in diesem Bereich. Seit wann gibt es eine Frauenfußballmannschaft bei Schwarz-Weiß?
Also die allerersten Frauenfußballmannschaften hat es schon in den 80er Jahre gegeben, aber der letzte große Push dafür war dann in den 90er Jahren. Auch wieder mit, und Name taucht öfter auf, der Hans Begle, mit angetrieben. Und der hat dann dazu gemundet, auch wieder, und das finde ich eine wunderbare Sache, weil es nicht nur Fußballpioniere waren in der Bundesliga, sondern auch Pionierinnen. Das erste Vorarlberger Frauenfußballteam in der Bundesliga war auch Schwarz-Weiß Bregenz. Und zwar ein Jahr, nachdem die Männer es wieder geschafft haben, rauf zur Saison 2000, 2001, haben die nach einem Rekordjahr in der Regionalliga West den Aufstieg ins Oberhaus geschafft.
Und was hatte der Konkurs und der Zusammenbruch des Vereins für Folgen für die Damenmannschaft?
Also das waren die ersten Titelsammler, weil die Mannschaft ist quasi intakt geblieben, hat dann in Regionalliga West weitergespielt, hat den Vorarlberger Pokal gewonnen, die Vorarlberger Meisterschaft geholt und ja, waren das erste sportliche Ausrufezeichen wieder nach der Neugründung. Bis dann leider der Trainer sich verstritten hat mit dem Vorstand, weil er mehr Geld für die Damenmannschaft wollte. Und dann mit zwei Dritteln der Mannschaft abgezogen ist.
Ja, sowas passiert immer mal. So ein Verein im Verein, das ist eine schwierige Geschichte. Und wie ist da jetzt der aktuelle Stand?
Der aktuelle Stand ist, dass man wieder eine Mannschaft aufbaut. Leider eine, sag ich mal, so Semi-Interessensgemeinschaft hat, weil die Damen eine Spielgemeinschaft haben mit dem FC Dornbirn, quasi deren Nachwuchsmannschaft sind. Was ich auch aus geschichtlichen Gründen nicht im Ansatz unterstütze, leider. Auch wenn ich die Damenmannschaft grundsätzlich natürlich sehr, sehr erfreut finde, aber man hat da über die Jahre leider einige Fehler gemacht, sie links liegen lassen, auch beim Neuaufbau von der Mannschaft einiges vermissen lassen und dann wo es eben zu spät war und nur noch darum ging, lösen wir sie auf und machen es halt wieder neu oder gehen mit FC Dornbirn zusammen, dann halt nachher den in Anführungszeichen einfachen Weg gegangen ist für die 5, 6 verbliebenen Damenmannschaftsspielerinnen und die Nachwuchsspielerinnen, aber war vor allem dafür da, halt für die aus dem FC Dornbirn, die jetzt momentan in der zweiten Liga groß für Furore sorgen, da halt quasi, dass dort die zweiten Spielerinnen spielen können. Aber jetzt ist man wieder auf dem guten Weg zum eigenen Mannschaft machen. Und wenn das wieder soweit ist, bin ich der Erste, der bei den Spielen wieder dabei ist und vor allem sich einsetzt, dass die Spiele zeitgleich mit der Männermannschaft stattfinden, dass man auch beides anschauen kann.
Das klingt doch gut. Und damit sind wir am Ende unseres Podcasts rund um Schwarz-Weiß Bregenz. Vogi, ich danke dir ganz herzlich für die Einblicke, die du uns gegeben hast. Aber die letzte Frage, die ich dir stelle, ist natürlich, wenn du dich jetzt so ein bisschen vorbereitest für den Podcast, den wir in 5 Jahren aufnehmen werden, wie zuversichtlich bist du, dass du dann sagen wirst, der Verein hat sich in die richtige Richtung entwickelt?
Ich bin sehr zuversichtlich eigentlich. Grundsätzlich bin ich immer zuversichtlich. Ich glaube, jeder teure Fußballfan, gerade vor einem Club, der viele harte Zeiten hinter sich hat, sobald die Saison wieder losgeht oder die ersten Vorbereitungsspiele sind, wird jeder Zweifel irgendwie entfernt und es ist wieder gewisse Euphorie da. Aber der Verein selber und auch der Vorstand hat sich jetzt so breit aufgestellt und so viel in Anführungszeichen richtige Entscheidungen gefällt, dass eigentlich nur noch fehlt, dass man sich auch sportlich belohnt dafür. Und dass man ein bisschen nur das Quäntchen Glück dann noch dazu hat, zum auch wieder dahin kommen, wo es hingeht. Dazu noch, dass jetzt die Hürde mit der zweiten Liga kleiner geworden ist, dadurch, dass es semi-professionell ist. Dazu, dass man den riesen Vorteil hat mit der Infrastruktur. Und auch die Stadt Bregenz auch schon angekündigt hat, dass man diese Erweiterung vom Flutlicht und so weiter und die anderen geringen Umbauarbeiten machen würde und im Budget auch schon aufgenommen hat, wenn es soweit kommen würde. Ich wünsche einfach dem Verein, dass man diese gute Basis nutzen kann, dass da Beständigkeit reinkommt in Sportliche und dass die Mannschaft, diese junge Mannschaft, das auf den Platz bringt, was sie kann. Das ist so mein Wunsch und meine Hoffnung, aber um mein Glaube dran, dass es in 5 Jahren, dass wir uns in der zweiten Liga beweisen. Aber, und das ist das, was auch, sag ich mal, jedem Prägenzer immer sehr wichtig ist und was auch der Vorstand und der Obmann jetzt auch immer mitsagen, nicht um jeden Preis. Also bevor es noch mal zur Situation kommt, dass sie meinen Verein, dass er einfach nicht existiert für kurze Zeit, schaue ich lieber meinem Verein ewig in der untersten Liga, in der 5. Landesklasse zu. Das mitgenannt.
Und das klingt ja auch vernünftig. Ja? Also, dass man sowas nicht nochmal wagt und dann im Prinzip vor einem Scherbenhaufen steht, den man ein zweites Mal nicht zusammengekehrt bekommt. Ja.
Aber als Schlusswort noch, also ein Verein, der, das wird auch auffallen, wenn man in Bregenz im Stadion ist, dass man alle Werbebanden von allen Sponsoren in Schwarz-Weiß gehalten hat, dass die quasi auf ihre eigenen Farben verzichten und ein Teil vom schwarz-weißen Pool sind. Dass man inzwischen erkannt hat, auch im Verein, dass die wichtigste Marke, die man hat, wenn man in dem Neusprech bleiben will, dass das der Verein Schwarz-Weiß Bregenz ist und seine große Geschichte, aber auch gleichzeitig der Nachwuchs und die guten Leute, die jetzt dran arbeiten, das hier und jetzt und die Zukunft, dass es beides zusammen das Wertvollste ist, was man hat, auch für potenzielle Sponsoren, dass man das auch mitweiß, neben den anderen Sachen, wenn es dann noch sportlich klappt, dann sehe ich da keine Probleme und bin da sehr, sehr zuversichtlich.
Das hoffen wir und wünschen dir auf jeden Fall, dir und dem Verein und seinem Umfeld alles Gute. Ich danke dir, Vogel, für die intensiven Einblicke und den Hörerinnen gilt's, wenn euch was nicht gefallen hat, schreibt uns das und wenn es euch gefallen hat, wären wir sehr, sehr dankbar über ein Like, über ein Teilen in den verschiedenen sozialen Netzwerken und natürlich freut sich auch Schwarz-Weiß Bregenz, wenn ihr dort auf Gefällt mir klickt und dort die aktuellen Entwicklungen seht und ihr dann mitbekommt, wie die Mannschaft sich kontinuierlich nach oben entwickelt und vielleicht in 5 Jahren in Liga 2 anklopft. Ich würde mir sehr wünschen.
Danny, vielen, vielen Dank. Auch vielen, vielen Dank für den Podcast, dass du da Einblick gibst in Vereine und Dinge, die man sonst nicht hat. Und bitte weiter so. Und ich hoffe, wir sehen uns auch mal in Bregenz und können gemeinsam mit dem Bier anstoßen.
Das werden wir im Frühjahr machen. Servus, Fobi.
Danke, tschüss.
Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pickeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Heute, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog. Dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.